genau, was mit mir los ist, wissen es wahrscheinlich die wenigsten. Aber klar, gewisse Sachen, auch beim Dreh, kann ich mir sagen, hey, liebes Team, die Challenge kann ich so nicht machen. Also, da haben sie auch Rücksicht auf mich, haben sie zum Glück gemacht. Aber klar, ich habe es kommuniziert und wir haben das Beste daraus gemacht.
Das ist der Podcast vom SC-Tag. Mein Name ist Sina Albisetti und heute bei mir im Studio zu Gast ist der Mann, der aktuell die Rosen verteilt, der Dennis Marbacher.
Dennis, wenn ich reich werden will, was ist dein bester Anlagetipp für mich?
Zum reich werden? Definiere ich, was heisst reich für dich?
Mein ganzes Ersparte so viel maximieren wie möglich.
Also am besten mal möglichst viel verdienen, möglichst wenig ausgeben, also mal die Sparquote erhöhen und auf unnötigen Konsum verzichten. Und ich bin Fan von einfach klassischen Aktienanlagen, also in die ganze Welt in ETFs investieren, zu günstigen Konditionen und auch das Geld schaffen lassen. Und da hast du langfristig deine statistisch 7% Rendite im Jahr plus minus auf eine lange Zeit gesehen. Und so kannst du Vermögen aufbauen.
Wie hast du dein eigenes Geld angelegt?
Auch in Krypto einen Haufen. Das ist aber sehr, sehr spekulativ. Das empfehle ich jetzt niemandem, der sich nicht auskennt. Und der Rest auch in breit gestreute Aktienanlagen.
Wie viel hast du in Krypto, wenn du sagst, einen Haufen?
Ja, einen Haufen. Im Verhältnis zu meinem Vermögen durch einen grösseren Teil.
Also 2/3?
Ja, kann man so sagen, die Hälfte vielleicht.
Also bist du gerne riskant unterwegs im Leben?
Ja, ich persönlich schon, weil ich auch bereit bin, das Geld zu verlieren, wenn es nicht klappen würde. Aber ich würde es nicht empfehlen, den anderen Leuten.
Und was für Erfahrungen hast du gemacht? Hast du vorwärts gemacht oder mehr rückwärts gemacht in den letzten paar Monaten, Jahren?
Ich habe angefangen vor 5 Jahren mit Krypto. Dann habe ich vorwärts gemacht am Anfang.
Wie die meisten?
Ich habe aber nicht verkauft im Höhepunkt, wie die meisten. Habe ich Hinterschritt gemacht. Ich habe aber auch nicht Panik bekommen und verkauft, sondern ich bin standhaft geblieben. Ich habe zu günstigen Kurs eingekauft. Und jetzt würde ich sagen, bin ich wieder im grünen Bereich.
Also etwa gleich, wie wenn du nie investiert hättest?
Ja, zum Glück schon ein bisschen
drüber. Okay. Ich frage dich das natürlich alles nicht in deiner Funktion als Bachelor, sondern weil du als Kundenberater in der Finanzbranche arbeitest. Kannst du uns erzählen, wo du arbeitest?
Also die Firma ist Swiss Life Select. Wir bieten Dienstleistungen im ganzen Bereich. Also wir schauen, wo wir den Kunden verbessern können in der Gesamtanlage, also der gesamtheitlichen Beratung von Steuern, Versicherungen, Geldanliegen, auch Krankenkassenvergleich, also querbeet, auch die Autoversicherung kannst du bei uns machen. Wir schauen, dass du dann selber die besten Produkte hast und Dienstleistungen für deine Bedürfnisse und am meisten Geld kannst sparen.
Und wie finden das jetzt deine Kunden, dass du bei Bachelor dabei bist?
Ja, die es wissen, sind doch einige, die finden es ganz amüsant. Klar, es kommen auch viele Fragen, wie es beim Dreh war, wer gewonnen hat, was ich erlebt habe. Aber die finden jetzt alle eine coole Sache.
Meinst du, wirst du noch gleich ernst genommen?
Ja, die mich kennen, die wissen, dass ich das gut trennen kann, privat und geschäftlich. Und es hat jetzt keinen Impact auf den Job.
Jetzt bist du ja wieder am Arbeiten. Merkst du eine Veränderung oder nicht?
Klar, man ist ein mehr ein Gesprächsthema, auch im Büro mit dem Mitarbeiter. Aber was die Beratung angeht, ist es noch ein bisschen lustiger als vorher.
Wieso?
Ja, weil die Fragen kommen und es ist immer das Thema, was in der Sendung passiert ist. Aber das macht es ein bisschen unterhaltsam. Es ist ja eine trockene Materie, die ziemlich langweilig ist für die meisten. Und da kann man es mit ein bisschen Bachelor, Smalltalk ein bisschen aufheitern.
Also Bachelor macht deine Kundenberatung unterhaltsam?
Kann man so sagen, ja.
Wie ist es gegangen, dass du können, so lange jetzt weg sein vom Job?
Ist zum Glück gut gegangen. Also ich hätte es nur gemacht, wenn ich auch können, Ferien beim Arbeiten. Es war eine Sommerferienzeit, die allgemein wenig gelaufen ist. Ich konnte ein paar Termine können warnen während dem Dreh, also online. Ich hatte sonst keinen fixen Termin in dieser Zeit und konnte gut die paar Wochen weggehen.
Und wie hat dein Chef das gefunden?
Super, also ich habe es mit ihm angesprochen, logischerweise, ob er einverstanden ist mit dem Ganzen. Ich hätte es nur gemacht, wenn ich das Einverständnis hatte vom Chef. Aber er hat eine coole Sache gefunden und hat mich dazu auch ein bisschen motiviert.
Also bist du selber zuerst gar nicht ganz entschlossen gewesen und erst hat er dir dann auch noch so den letzten Kick gegeben?
Ich bin tatsächlich sehr unentschlossen gewesen. Ich habe meine Familie noch konsultiert, meine besten Freunde. Klar nicht zu viel, weil es ist ja, was jetzt geheim behalten. Und durch den Arbeitgeber. Und von allen ist überraschend gutes Feedback gekommen und Bestärkung, um es zu machen. Und da hat eigentlich nicht mehr viel dagegen gesprochen, um es nicht zu wagen.
Was hat dich zweifeln lassen?
Ich bin allgemein das Fernsehgeschäft, auch jetzt mit dir da, mit den ganzen Kameras. Das ist etwas mega Neues für mich. Ich kann es gar nicht einschätzen. Ich fühle mich immer noch ein bisschen unsicher. Und ich habe nicht gewusst, was mich genau erwartet. Klar, ich habe mich informiert. Ich habe auch mit dem Alan, mit dem Bachelor vor 4 Jahren mal telefoniert, um ein bisschen zu wissen, was mich erwartet. Mhm. Aber man weiß ja nie, was in den Medien kommt, wie wird es zusammengeschnitten. Vielleicht habe ich einen Shitstorm nachher. Es waren viele ungewisse Faktoren gewesen. Aber ich habe gedacht, ja, abgewogen, was kann ich verlieren, was kann ich gewinnen. Und da ist doch das Positive grösser gewichtig gewesen.
Ja. Ich komme später nochmal auf das zurück, mache jetzt aber nochmal schnell bei deinem Beruf weiter. Gelernt hast du ja ursprünglich Pöstler. Wieso bist du nicht mehr Pöstler?
Ehrlich gesagt habe ich es nur gelernt. Ich wollte während der Schulzeit damals einen Job machen, der mir Spass macht und wo ich viel Freizeit habe. Ich bin ein leidenschaftlicher Gamer am Computer und ich wollte möglichst viel gamen. Ich wusste, als Pöstler hast du um 1, 2 am Nachmittag, 4 Abend und kannst den ganzen Nachmittag durchgamen.
Du musst aber auch mega früh aufstehen.
Du musst früh aufstehen und arbeitest auch am Samstag. Und der Job hat mir aber Spass gemacht, vor allem im Sommer. Im Winter weniger. Ich habe wegen dem Grund gemacht. Ich wusste, es ist jetzt nicht für die Zukunft, aber es ist ein Job, der Spass macht und ich mache dabei noch meine Lehre.
Das heisst, eigentlich hast du nach der Lehre gar nicht als Pöstler gearbeitet oder kurz?
Noch kurz als Übergangslösung und habe dann mal gewechselt.
Okay. Die Lehrzeit war es auch, die für dich nicht so eine einfache Zeit war, wo du auch angefangen hast, extrem ins Fitness zu gehen. Erzähl mal, wieso?
Ja, ich war sehr dünn. Ich bin immer noch schlank, aber ich bin dort auf meine Größe 30 Kilo weniger drauf gehabt. Also sehr schlank, also wirklich. Und habe mich mega geschämt für meinen Körper. Ich habe auch viel Negatives gehört von den Mitschülern. Und ich dachte, ich muss etwas ändern, ich wollte mich verbessern. Und dann habe ich angefangen mit dem Fitness.
Wie erinnerst du dich an deine Schulzeit zurück?
Ich sage gar nicht gerne. Ich habe das meiste von der Kindheit tatsächlich ausgeblendet. Also wenn ich jetzt zurückdenke, habe ich keine negativen Gefühle. Aber es war doch teilweise eine unangenehme Zeit gewesen. Vor allem mit dem ganzen Hänseln, mit dem Aussenseitersein. Hat es weniger Spass gemacht und darum bin ich froh, dass meine Schulzeit vorbei ist.
Also würdest du sagen, es war Mobbing gewesen?
Heutzutage nennen wir es Mobbing, ja.
Ja. Und was ist so das Schlimmste, was dich noch magst erinnern, auch wenn du viel ausgeblendet hast? Sind es Worte gewesen oder sind es auch, keine Ahnung, Schläge gewesen?
Ja, es sind Worte gewesen, hauptsächlich. Und teilweise hatte ich auch Angst vor gewissen Mitschülern auf dem Heimweg. Ich wusste, wenn sie mich sehen, würden sie mir eins einhauen. Grundlos. Und dann bin ich mit dem ängstlichen Gefühl heimgelaufen. Ja, das war relativ unangenehm gewesen.
Was würdest du sagen, was ist geblieben von dieser Zeit? Welche Narben?
Ich habe es sehr gut überstanden. Also ich denke nicht mehr gross zurück. Insgesamt ziemlich unsicher gemacht. Also mein Selbstwertgefühl war auf dem absoluten Tief gewesen.
Ich denke, also dann auch als Teenie und so?
Genau. Es ist jetzt immer noch nicht auf 100%. Ich glaube, ich kann immer noch spielen wir nach oben. Aber sonst habe ich es gut überstanden.
Wer hat dir Halt gegeben?
Sicher meine paar Kollegen, die ich hatte. Damals waren nicht viele, aber
die hast du gehabt, ja.
Die habe ich gehabt. Klar, die Familie war immer da. Gewesen, ja. Hat mich unterstützt. Und vor allem mich selber habe ich immer an mich geglaubt und gewusst, es wird nicht die ganze Zeit so sein.
Sind so die Muskeln oder so, die du sagst, wo du dann eben auch angefangen hast aufzubauen, irgendwo durch deine Rüstung, die du heute brauchst?
Also heute nicht mehr. Also heute ist mir der Körper nicht egal. Klar, ich mache immer noch etwas. Yeah. Aber es ist nicht mehr wichtig, dass ich jetzt muskulös bin. Ich fühle mich so wohl, wie ich bin. Aber damals schon. So die ersten paar Jahre habe ich mich ziemlich auf das reduziert. Und es hat mir viel Energie gegeben und hat mich stärker gemacht.
Aber nicht, dass du in einen Wahn reingefallen wärst, so in einen Fitnesswahn. Das gibt es ja dann auch noch.
Nein, ich hatte schon eine Phase, in der ich sehr ernst genommen habe. Ich habe Kalorien getrackt, ich habe immer das Essen abgewogen und wirklich sehr radikal auf Alkohol verzichtet und wirklich den Fitness-Lifestyle gelebt. Ja. Aber heutzutage gar nicht mehr. Also ich genieße mein Leben, ich mache Sport, ich esse teilweise ungesund.
Aber die Unsicherheit, hast du gesagt, ist doch noch ein bisschen
rum. Minim, ja. Ich glaube, ganz weg geht die vielleicht nicht. Aber auch die Sendung war ein Tag, zum Mitmachen, um die Unsicherheit mich selber zu challengen. Weil ich weiss, das ist etwas, das mir eigentlich nicht so leid, mit so vielen Augen auf mich gerichtet, so vielen Kameras. Und ich habe es gemacht, um mich selber zu challengen und meine Komfortzone ein bisschen zu erweitern.
Ich habe die ersten paar Sendungen ja geschaut und habe mir auch immer so gedacht, wieso machst du das und tust dich noch so exponieren? Ist das für dich nicht mega, mega anstrengend auch?
Ist es ja. Aber eben, es ist darum gegangen, ich wollte mich dieser Herausforderung stellen. Ich habe gewusst, es wird anspruchsvoll.
Ja.
Aber genau darum habe ich es gemacht. Ich wusste, ich möchte etwas machen, das mir nicht leidet, wo ich Respekt davor habe. Und einfach ins kalte Wasser gumpen und das Beste daraus machen.
Und wie ist es so far?
Die ersten Wochen sind durch. Man sieht es in der Sendung, vielleicht auch, bin ich relativ angespannt und auch nervös. Er hat sich immer mehr geleitet. Du lernst die Leute ein bisschen mehr kennen. die Frauen lernst du mehr kennen, dann fühlt man sich wohler. Aber es war doch eine spannende Erfahrung. Mhm. Und ich sage, es hat sich gelohnt, das zu machen.
Wie ist es denn für dich, jetzt, dich selber zu sehen, wenn du eben auch sagst, du bist ein bisschen unsicher, nervös, angespannt in dieser Sendung? Ist das okay?
Also mich selber zu sehen, das fühlt sich mega komisch an. Vor allem die Interviews, die ich jetzt schon gegeben habe, wie jetzt heute mit dir, ich will es nachher nicht anschauen. Wenn ich die anschauen würde, das ist so ein komisches Gefühl. Im Fernsehen ist es auch komisch, aber dort geht es noch. Okay. Ich weiß nicht warum, aber dort sehe ich mich gerne als, lieber als im Interview.
Ja. Etwas, was ich auch hatte als Kind, ist, dass du gestockelt hast. Das ist ja auch etwas, wo ich finde, braucht nachher mega viel Mut, um vor der Kamera herzustehen und zu reden. Und du hast als Bachelor viel müssen reden. Also weißt, du bist im Fokus, du bist im Zentrum von dieser Sendung. Wie ist dir das gegangen?
Auch schwer. Ich habe ganz gewusst, ich darf mich nicht verquatschen. Und ich muss mir Mühe geben, um einigermaßen deutlich zu reden. Weil wenn du die ganze Zeit dich wiederholen musst, das kommt auch mit den Frauen nicht gut an. Ist mir einigermaßen gut gelungen. Also ich bin selber ziemlich stolz auf mich, dass ich es doch einigermaßen gut gemacht habe, würde ich mal behaupten, für meine Verhältnisse. Aber eben, das war auch so etwas, ich wollte mich selber challengen.
Ist es nicht super anstrengend für dich?
Mega. Mit der Zeit habe ich mich daran gewöhnt. Das war mir einfach egal. Ich habe einfach geredet, als wäre es ganz normal.
Ja.
Aber die ersten Tage waren schon so, dass ich wirklich mega Mühe gegeben habe und mich voll auf das fokussiert habe, dass es einigermaßen funktioniert.
Und dann hast du nicht einmal gedacht, oh mein Gott, was tue ich mir da an?
Ja, die Phase hat es schon gegeben, aber ich wusste, selbst wenn es schlecht rauskommt, selbst wenn alle sagen, hey, das ist so ein Double, dann kann ich mal richtig reden. Und sonst irgendwie negative Kommentare, in 2-3 Monaten ist es vergessen.
Hast du einen Trick oder einen Tipp, was man machen kann, dass man klar und deutlich reden kann? Was du anwendest auch?
Ich habe festgestellt, das geht nicht immer, aber wenn du zum Beispiel jetzt eine Nachricht machen musst, dann muss ich so mit den Lippen das Geräusch machen und ich habe das Gefühl, danach kann man ein bisschen deutlicher reden. Das funktioniert ab und zu. Wasser trinken zwischendurch und auch ein bisschen die Stimmbänder ein bisschen beruhigen. Und halt probieren, möglichst deutlich und langsam zu reden. Ich mache es meistens leider nicht. Wenn ich bewusst darauf daran denken, so wie jetzt gerade, dann geht's.
Ja.
Aber sonst einfach langsam reden probieren, das ist so. Und aus dem Bauch raus. Aber
also selber tief schnaufen, so.
Ja. Und ich will die Stimme aus dem Bauch holen.
Ja.
Aber es klappt meistens auch nicht so gut bei mir.
Also es klappt bis jetzt doch ganz gut. Nicht nur ich stelle ganz viele Fragen. Auch in der Schweizer Illustrierten gibt es spannende Interviews. Die könnt ihr zwar nicht hören, dafür lesen. Und als fleissige Essay-Talk-HörerInnen bekommt ihr jetzt einen exklusiven Rabatt aufs Heft. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann schaut vorbei auf shop.schweizer-illustrierte.ch/essaytalk. Das ist nicht die einzige Challenge, die du im Leben hast. Vor ein paar Jahre, ich weiss nicht genau wie viel, musst du mir nachher sagen, bist du praktisch erblindet. Was ist passiert?
Genau, darum habe ich jetzt auch die Brille an. Viele meinen, das ist einfach ein Style oder wie es cool aussieht.
Darum sitzen wir auch anders heute.
Genau, eben Zuschauer sehen es mit dem im TV oder auf YouTube, dass wir anders sitzen.
Genau.
Vor einigen Jahren habe ich auf dem linken Auge plötzlich nichts mehr gesehen. Also es war einfach alles verschwommen. Und später hat es angefangen auf dem rechten Auge, dass ich die Sehkraft verloren habe.
Vom einen Tag auf den anderen?
Nein, es war ein Prozess bei mehreren Monaten.
Okay.
Ich bin auch bei Augenärzten oder sonst Neurologen, die das Problem nicht erkannt haben.
Ja.
Und mich nicht so ernst genommen haben, leider. Das ist immer schlechter geworden im Verlauf der Monate, bis ich auch mit dem rechten Auge nicht mehr gesehen habe. Also es war alles komplett verschwommen. Und ja, Gott sei Dank habe ich dann mal einen Arzt gefunden im Ausland. Der spezialisiert ist auf so Augenkrankheiten.
Ja.
Und der hat gemeint, es könnte etwas im Sehnerv, an dem könnte es liegen.
Ja.
Und dann haben wir das abgecheckt mit dem MRT und gesehen, dass der Sehnerv beschädigt ist. Und wie nach der Entzündung. Und dann können mit Infusionen, also Cortison-Infusionen, haben sie können wieder mit ein bisschen Antrieb anstechen.
Mega hoch dosiert das Cortison.
Genau, dann ist es ganz viele Infusionen bekommen, längere Zeit. Da ist es besser geworden.
Ja.
Und dann bin ich in die Schweiz zurückgekommen, notfallmässig. Da auch gerade in die Augenklinik. Und dann haben sie das gleiche Problem nochmal gesehen. Also auch bestätigt. Und die gleiche Behandlung nochmal gemacht. Und jetzt ist es auf dem rechten Auge besser geworden.
Ja.
Noch nicht ganz gut. Mit links sehe ich nicht viel. Also ich kenne nicht viel. Und ich bin jetzt auch ziemlich blendempfindlich. Darum auch mit den Scheinwerfern, die wir da haben.
Das ist anstrengend.
Für mich.
Ja.
Darum auch die Brille. Dass du die Blende ein bisschen reduzieren. Und Darum blinzle ich auch ziemlich viel. Ich sehe es heute Sendung, ich bin viel am Blinzeln. Es liegt daran, umso mehr ich blinzle, umso müder bin ich. Das erkennt man ganz gut an dem. Und ja, ich bin relativ schnell ermüdet bei den Augen.
Und weiss man, von wo das kommt? Kann das jetzt auch immer wieder kommen? Oder wie ist das?
Ja, es ist zum Glück ziemlich stabil, so wie es jetzt ist. Ja. Ich habe mich damit abgefunden. So wie es ist, ist es nicht perfekt, aber es ist gut genug, um das meiste im Leben zu handeln. Es war vermutlich eine Vergiftung vor einigen Jahren. Aber an was genau es gelegen ist, kann man nicht eruieren. Vielleicht etwas Falsches gegessen. Ich war in Brasilien vor einigen Jahren.
Ja.
Und so vom Zeitraum könnte in Brasilien etwas passiert sein.
Okay.
Ich weiß nicht genau was.
Ja.
Das kann man schlecht nachvollziehen. Ja.
Und wie lange war die Zeit, gewesen, wo du das Gefühl hast, hey, ich glaube, ich finde keine Lösung, ich sehe gar nichts mehr.
Etwa einen Monat lang war es. Einen Monat lang habe ich die meisten Tage gar nichts gesehen. Also bin ich aufgestanden, habe auf mein Handy geschaut und gesehen, ich habe keine Zeit nicht, ich kenne gar nichts. Der Tag ist gelaufen. Also ich habe nicht gegessen, ich habe nicht gewusst, ist es Spaghetti, ein Salat oder eine Pizza. Also rein optisch habe ich es nicht gesehen. Es war schon nicht einfach gewesen.
Was ist dir dort im Kopf vorgegangen? Hast du wie damit gerechnet, dass du vielleicht wirklich als Blinde nachher musst durchs Leben?
Klar, ich habe die ganze Zeit Recherche betrieben. Die Familie und die Kollegen haben geholfen, herauszufinden, wie man helfen kann. Aber tatsächlich habe ich jeden Tag, den ich nicht gesehen habe, ein bisschen mehr den Mut verloren, dass es wieder kommt. Und mich damit abgefunden, dass ich nie mehr sehen könnte.
Wie ist es dann psychisch gegangen?
Schlecht. Also es war die schlechteste Zeit meines Lebens. Auch wenn der Arzt gemeint hat, dachte ich, wahrscheinlich sehe ich nie mehr. Dann habe ich so gedacht, das Leben, wie ich jetzt gelebt habe, ist vorbei. Und ich muss mich einstellen auf ein neues Leben. Und auch in der Schweiz habe ich angefangen mit dem Blindenstock laufen. Und das ist auch ein komisches Gefühl.
So das Akzeptieren auch dann, gell? Von etwas irgendwie...
Mit der Zeit musst du ja fast damit abfinden, wenn keine bessere in Aussicht ist.
Ja.
Ja, das Beste daraus machen.
Wie ist es heute? Wie siehst du? Kannst du das irgendwie beschreiben?
Also schwierig. Du musst dir vorstellen, ich habe vor mir wie so einen Nebel. Und wenn ich dich jetzt anschaue, erkenne ich dich das Gesicht. Aber ich erkenne jetzt zum Beispiel nicht deine Schulter oder deine Haare, würde ich nicht gut erkennen. Ich muss es wie dich abscannen.
Ja.
Und dann geht es ganz gut. Also ich sehe ihn relativ gut für meine Verhältnisse.
Ja.
Aber wenn du mir jetzt zum Beispiel einen Böller anrühren willst, dann wird der Böller plötzlich in der Unsichtbarkeit verschwinden und mir den Kopf fallen zum Beispiel. Also wenn jemand zu mir zukommt, ist die Gefahr ziemlich groß, dass ich es nicht gesehen habe. Genau
die Distanz nicht richtig kannst einschätzen.
Ja,
oder?
Und weil der Gegenstand durch so ein Loch durchgeht, das ich gerade nicht gesehen habe.
Ja.
Das ist so ein Nebel, der von mir ist.
Ja.
Und auch grosse Texte lesen zum Beispiel fällt mir schwer. Also das A4-Blatt mit Text ist sehr schwierig. Ich tue auch viel mit dem Computer. Ich habe Software drauf, was vorlesen tut für mich.
Okay, also so schaffst du?
Ja, ich habe so kompensatorische Arbeitsmethoden mir angeeignet.
Ja.
Also ich bin so geschult worden. Und jetzt hat der Laptop bei mir daheim, der kann mit mir reden, sozusagen.
Ja.
Also vieles, was ich nicht lesen wollte oder kann, kann er mir vorlesen. Ich kann anfangen Tennis spielen, bevor es passiert ist. Eine grosse Leidenschaft wurde von mir. Aber so etwas geht jetzt nicht mehr.
Also allgemein wahrscheinlich Ballsport, alles, was schnell geht, geht nicht.
Genau, alles, was auf mich zukommt. Von mir wegschiessen, zum Beispiel Basketball spielen oder Fußball spielen, würde nicht gehen. Aber sobald der Ball auf mich zukommt, also im Team, im Mannschaftssport.
Dann gut, komm, im Basketball oder im Fußball kommt der früher oder später auch wieder zurück.
Genau, wenn du alleine spielst, ja.
Ja, okay. Und was würdest du sagen, wie schränkt es dich sonst im Alltag ein? Also eben, wo brauchst du Hilfe?
Beim Arbeiten habe ich teilweise eine Software, die mich unterstützt. Oder Arbeitskollegen, die vielleicht teilweise sind es Verträge, die ziemlich lang und gross sind, vielseitig, wo für mein Auge einfach schwierig ist, um das alles zu erkennen. Da habe ich Unterstützung von Arbeitskollegen, dafür mache ich für sie im Gegenzug etwas.
Eben für dich ist im Fall alles auch einfach ein bisschen anstrengender. Kannst du 100% arbeiten oder geht das wie nicht?
100% arbeiten ist schon eher schwierig von der Belastung. Ich habe das Glück, dass ich relativ flexibel arbeiten kann. Das heisst, ich kann mir die Arbeitszeiten zum grossen Teil selber einteilen. Ich arbeite viel in der Nacht, wenn es dunkel ist. Also ein paar Stunden in der Nacht, ein bisschen Admin-Zeugs. Termine am Nachmittag oder am Morgen arbeite ich auch. Also ich habe das Glück, ich kann mir das glockweise einteilen.
Musst du dann auch immer schlafen dazwischen oder die Augen wieder zutun oder was machst du denn?
Ja, ein einmal schlafe ich dazwischen, einmal nicht, das ist unterschiedlich, wenn ich mich fühle. Aber mein Ziel ist es, langfristig so in einem 80% zu arbeiten. Das ist glaube ich realistisch von der Anstrengung. 100% wird schwierig sein.
Ja.
Wie herausgefunden, 80% ist realistisch und auch entsprechend angenehm für mich.
Und wie viel schaffst du jetzt? hast du gesagt?
Ja, etwa 50%. Mhm. Ich mache aber noch eine Schule.
Ja, okay.
2,5 Tage in der Woche. Ja. Tue mich auch wieder auf 80%.
Mhm. Mhm. Wie ist es eigentlich, wenn du jemanden kennenlernst? Sagst du immer gerade, was dein Handicap ist oder deine Einschränkung ist?
Nein, ich sage es nie von mir aus. Mir sieht es mir auch nicht an, außer mit der Brille vielleicht, aber ich halte die nicht immer an. Ich finde, das ist jetzt etwas, was persönlich ist.
Mhm.
Und solange es keinen Einfluss hat aufs Kennenlernen, sage ich es nicht. Mit der Zeit merkt man, dass, hey, Dennis, du blindest so viel. Oder wieso bist du immer jetzt bei uns beiden? Ich glaube, weißt du, dass meine Person, die mit mir zusammen ist, als Date rechts von mir ist. Mhm. Mit dem rechten Auge sehe ich einfach besser. Links habe ich Schwierigkeiten. Es sind so Kleinigkeiten, die auffallen können. Und sobald es darum geht, hey Dennis, gehen wir Ping-Pong spielen, dann sage ich spätestens.
Das geht nicht.
Ja, und auch der Grund.
Ja.
Aber ich finde, es ist wirklich viele Informationen im Kennenlernen gerade mit dem rauszukommen.
Ist es dir dann auch unangenehm, dass die Leute sagen?
Nein, nicht. Also, es ist ja kein Geheimnis.
Ja.
Aber ich finde, es sind zu viele Infos, die in der Anfangsphase des Kennenlernens noch keine Relevanz haben.
Yeah.
So etwas sagt man dann mal, wenn man wirklich eine Beziehung oder eine Freundschaft eingeht, die man verheben könnte. Aber von Anfang an finde ich es ein bisschen too much.
Und deine Kandidatin hast du aber informiert gehabt?
Nicht von Anfang an.
Yeah.
Ich habe es dann bei gewissen Dates habe ich es mal angesprochen. Und die Frauen haben sich untereinander auch erzählt.
Mm-hmm.
Aber so genau, was mit mir los ist, wissen es wahrscheinlich die wenigsten.
Mm-hmm.
Aber klar, gewisse Sachen, auch beim Dreh, kann ich mir sagen, hey, liebes Team, diese Challenge kann ich so nicht machen. Also, da haben sie auch Rücksicht auf mich. Haben sie zum Glück gemacht.
Mm-hmm.
Aber klar, ich habe es kommuniziert und wir haben das Beste daraus gemacht.
Eben, du musst ja recht offen sein mit dem, weil auch eben Job, du bist teilweise auf Hilfe angewiesen von deinen Kollegen, Kolleginnen, auch auf Verständnis wahrscheinlich in gewissen Situationen. Beim Dreh auch. Also, hast du es wie auch müssen lernen, vielleicht mit dem so offen umzugehen und auch irgendwie Hilfe annehmen?
Ja klar, sobald es relevant ist, wie es für den Dreh oder beim Arbeiten, dann ist klar, spiele ich mit offenen Karten. Dann probiere ich zu erklären, wo ist das Handicap, wie kann man mir helfen, was kann ich dafür ganz gut, dass man einfach wirklich kein Missverständnis hat und eine gute Zusammenarbeit kann entstehen.
Jetzt angenommen, dass du einen neuen Job oder bewirbst dich neu mit
Leistkarten
gerade auf den Tisch.
Da gibt es auch von der IV aus gewisse Leistungen, die förderlich sind für uns. Sagen wir mal, mit Handicap, mit IV zum Beispiel, sagt, hey, wir zahlen die ersten Monatslöhne, dass die Firma kein Risiko hat.
Ja.
Und heutzutage ist also Diversity, Inclusion ist ein mega Thema. Und vor allem die grossen Firmen, die sagen, hey, wir haben eine Quote, wir wollen bewusst Leute aufnehmen mit Handicap oder Leute, eben Geschlechterquote oder ältere Leute und so, oder Mütter aufnehmen. Ist auch für das Image natürlich. Und darum haben wir für die grossen Firmen doch noch gute Chancen. Oder ist ein Vorteil, um dort einen Job zu bekommen.
Also hast du nie schlechte Erfahrungen gemacht? Das Gefühl hast, jemand nimmt dich nicht nur wegen deiner Einschränkung.
Man muss einfach gut kommunizieren, weil der Arbeitgeber, der wollte nicht so ein Fragezeichen haben, hey, für mein Geschäft ist das so ein Nachteil. Du musst ja schon wissen, musst Argumente haben, um seine Bedenken aushebeln.
Ja.
Er denkt, er schafft langsam. Er sagt, nein, ich kann eine Software, ich bin schneller. Sagt, hey, du musst die ganze Pause machen. Ja, ich muss Pause machen, aber ich schaffe dafür. Nur 80% oder irgendwie gerade sein Argument aushebeln und dann nicht die Erfahrung gemacht, dass es gut ankommt. Und viele haben auch, je nach Person, haben so einen Samariter, also eine Hilfe, sind so hilfsbereit und denken, hey cool, ich mache etwas Gutes mit dem, wenn ich nicht stelle.
Also eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht?
Ja, klar, viele sind unsicher, wie wenn ich es jetzt erzählen würde, die meisten können es gar nicht nachvollziehen, weil sie es selber nicht haben. Wenn du jetzt zwei weniger hast, wissen die Leute, okay, das Problem sieht man auch, das ist klar, dass du das nicht machen kannst. Aber bei so etwas, wenn du es nie gehabt hast, kannst du es vielleicht schlecht nachvollziehen. Du musst ja probieren, es möglichst genau zu erklären. Und das Gegenüber, dass es weiss, was auf ihn zukommt.
Ja. Hast du auch Angst, dass es wieder kommen könnte? Oder machst du, kannst du die Gedanken ausblenden?
Inzwischen, ab und zu denke ich noch daran, vor allem in der Zeit, wo es ganz weg war.
Also, wo du nichts mehr gesehen hast?
Ja. Das ist immer so, dann kommen ein bisschen Tränen und so, dann kommt es wieder ein bisschen
rauf.
Aber jetzt ist schon 5 Jahre her, oder 6. Es ist so geblieben. Und ich bin zuversichtlich, dass es auch so bleibt.
Ja.
Darum ich denke gar nicht groß daran, dass es schlechter wird.
Auf dem Handy lesen geht gut für dich?
Ja, ich tue das aufs Minimum reduzieren.
Ja.
Aber das Handy ist relativ klein, der Bildschirm ist klein, das geht. Auf dem grossen Bildschirm habe ich mehr Schwierigkeiten.
Ja.
Wie wenn ich jetzt einen Film schauen würde im Kino, komme ich schon das meiste mit über, aber ich sehe nicht alles.
Also Kino-Dates nicht für dich?
Ja. Ist trotzdem cool. Also selbst blinde Leute gehen ins Kino, einfach die Atmosphäre, und Feeling.
Man schmeckt ja Popcorn.
Ja, genau. Aber ja, ich habe mich damit abgefunden, aber gewisse Sachen gehen schwieriger oder auch gar nicht mehr. Aber das meiste, 95% kann ich weiterhin machen wie vorhin.
Was geht gar nicht
mehr? Eben Sportarten wie Tennisspieler oder so, Ping-Pong, das geht nicht mehr. Sachen lesen mit sehr grosser Anstrengung verbunden.
Hast du auch oft Kopfweh?
Ja. Also wenn ich jetzt lange Tage habe, wenn ich die Augen fest muss anstrengen muss, habe ich das Kopfweh. Darum probiere ich, bei mir ist es immer dunkel. Oder ein paar kleine Lichtelemente, ein paar Kerzen, ganz romantisch. Mhm. Das ist angenehm für mich. Aber jetzt hier im Studio ist es
Horror.
Auf lange Sicht schon unangenehm. Ja.
Wie ist es mit Velofahren, Autofahren, Töfffahren?
Tatsächlich habe ich jetzt wieder angefangen, Rollerblades zu fahren, also Inlineskates.
Ja.
Das geht, Autofahren traue ich mich nicht mehr.
Darf ich überhaupt?
Wahrscheinlich schon. Also ich fühle mich aber nicht sicher. Ich bin schon mal gefahren auf einer Überlandstrasse.
Ja.
Wenn du keine Autos hast vor einiger Zeit. Ich habe auch ein bisschen schwankige Amis, sehe ich ein bisschen besser, aber weniger gut.
Also Tagesform abhängig.
Genau. Und ich bin da schon sehr verantwortungsbewusst. Also ich mache nichts, wo ich andere mich selber gefährden kann. Aber jetzt habe ich angefangen mit Inlineskates zu fahren. Es geht ganz gut. Amis habe ich das Löchchen im Boden, das ich nicht gesehen habe.
Dann haust du auf den Latz.
Ist noch nicht passiert, zum Glück. Zum Glück sind in der Schweiz die Strassen ja ziemlich glatt. Und eben, ja. Ja, aber ich bin jetzt auf den ÖV gestiegen. Und ich fühle mich auch wohl so. In Zürich haben wir gute Anbindungen.
Ja. Aber das heisst, wäre schon mal nicht schlecht, wenn du eine Frau wirst kennenlernen, die Auto fahren könnte.
Richtig.
Was müsste sie sonst noch haben?
Nebst dem Führerschein. Also das ist vielleicht nicht wichtig, aber wäre cool. Ja, Humor. Am besten eigentlich Humor wie nicht. Das ist sehr wichtig. Dass wir die ähnliche Ansicht auf das Leben haben, dass wir positiv das Leben gehen. Dass wir uns gegenseitig unterstützt in unser individuell eigenen Ziel. Also unterstützende Eigenschaften vorweist. Am besten noch sportlich ist und loyal und ehrlich und ja, das Übliche.
Was sind Red Flags?
Also vom Verhalten her finde ich Red Flags, wenn eine Frau sich nicht gut kann artikulieren kann. Also wenn sie so einen Gossenslang drauf hat und mich Alte oder Bro oder was sonst noch für Wörter gibt, nennt. Das finde ich nicht so ganz weiblich, vor allem wenn sie eine Frau sagt. Mhm. Wenn sie unpflegt ist, also keine gute Körperhygiene hat. Das gefällt mir nicht. Und sonst, wenn sie unehrlich ist und Lügen tut.
Was gefällt dir im Bett nicht?
Sie sollten nicht zu dominant sein. Ich finde, ja, eine Frau soll eine Frau sein, ein Mann soll ein Mann sein. Man kann schon gewisse, ja, sich ein bisschen reduzieren oder ein bisschen sich erhöhen, sozusagen, dass man es aber nur verfährt. Aber ich kann nicht gerne, wenn man mir Schmerz zufügt, zum Beispiel. Also dominante Frau wäre nicht für mich.
Aber bist du dominant?
Ja.
Also tust du Schmerzen zufügen?
Jetzt nur im Rahmen von dem, wo Spass macht.
Okay.
Oder Frau Spass macht.
Okay. Wie viel hast du eigentlich datet vor den Dreharbeiten? Bist du da aktiv gewesen?
Ich würde sagen, die letzten Jahre bin ich tatsächlich ein bisschen aktiver gewesen. Ich hatte viele Dates gehabt mit vielen tollen Dates, mit vielen Frauen, vielen tollen Frauen. Die Richtung war nicht dabei gewesen, offenbar. Aber ja, ich hatte auch Phasen gehabt, wo ich ein bisschen mehr gemacht habe, ein bisschen weniger.
Welche Plattformen sind am besten?
Also jetzt aufs Online-Dating bezogen, ja. Da gibt es ja einige Apps. Also Tinder habe ich häufig genutzt. Mhm. Würde ich aber sagen, in den letzten Jahren hat es ein bisschen nachgelassen.
Ja.
Es sind vielleicht viele Fake-Profile dort oder Leute, die es nicht so ernst nehmen. Bumble hat sich relativ gut etabliert, würde ich meinen. Ich würde sagen, Bumble war so meine Favorite-App, die ich damals genutzt habe.
Bist du noch dort jetzt?
Nein, definitiv nicht mehr.
Okay. Und wenn wir noch schnell beim Daten bleiben, hast du auch schon mal die Flucht ergreifen bei einem Date?
Der Moment hat es auch schon gegeben, wo ich dachte, hey, das wird gar nichts. Das merkst du schon sofort, dass die Chemie gar nicht passt. Mhm. Und dass sie anders aussieht als auf den Fotos. Mhm. Zum Glück gibt es das selten, aber es gibt es immer mehr, würde ich sagen. Mhm. Mit den ganzen Filtern und Apps, wo man das Gesicht verändern kann. Ja, aber ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt trotzdem noch probiert, das Date durchzuführen. Aber nach ein paar Minuten habe ich schon gesagt, hey, ich glaube, für uns beide, das macht keinen Sinn so. Und im Einverständnis von beiden, das dann beenden. Aber es ist unangenehm, um es ansprechen.
Also du hast es angesprochen, du hast nicht eine Ausrede gebracht, um rauszukommen?
Ja, ich habe es angesprochen.
Ja, das ist schon.
Ich habe auch schon mal eine Ausrede gebracht, so, hey, ich habe vergessen, heute Abend noch einen Termin.
Ah, das ist aber ein anderes Mal.
Das habe ich jetzt wirklich, meistens bin ich so ehrlich und transparent und sage es auch. Und meistens sieht es die andere Person genauso.
Ist dir das selber auch mal passiert?
Ich glaube es nicht, nein. Dass eine Frau gesprochen hat.
Ja, oder dass sie plötzlich einen Termin hatte, den sie vergessen hat.
Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Aber klar, wenn es nicht gut läuft, dann sagen wir so nach einer Stunde, hey, wie sieht es aus? Hast du einen Bus? Kommst du auf den Zug? Das ist das Zeichen, dass es langsam fertig sein sollte. Aber sonst, dass einer geflüchtet ist, ist mir noch nie passiert.
Ich hoffe, dass auch deine Auserwählte nicht die Flucht ergreift. Wie läuft es bis jetzt? Ich weiss schon von älteren Staffeln, dass komisch mir da war, schon wieder gekriselt hat und schon wieder alles auseinander ist. Alles noch im Grünen, oder?
Ja, alles noch im Grünen soweit. Klar, es ist nicht das Gleiche wie in Thailand, auf den ganzen Dates. Wir sind im Alltag. Beide haben das eigene Leben, beide müssen arbeiten. Beide haben das Umfeld, Familie, Freunde. Man darf sich nicht öffentlich sehen. Mhm. Also Treffen findet statt im privaten Rahmen, was es auch nicht einfacher macht. Mhm. Also ja, es sind durchaus ein paar Schwierigkeiten zu bewältigen. Aber ich glaube, wenn die Motivation da ist und der Wille von beiden Seiten aus, kann man es schaffen.
Das ist bei euch der Fall?
Bis jetzt ja. Auch wenn es Schwierigkeiten gegeben hat, aber da probieren wir durchzugehen.
Was für Schwierigkeiten?
Ja, Eifersuchtsszene. Aber ich glaube, das ist fast normal, vor allem in dem Format, wo es einen Mann gibt, mhm, und so viele Frauen, oder mit der Bachelorette umgekehrt, dass das zwangsläufig irgendwie mal aufkommt, dass man denkt, hey, du hast schon mal eine Frau geliked vor einiger Zeit. Mhm. Und dann
okay,
tut man sich Sachen einreden, vor allem mit der heutigen TikTok-Instagram-Generation. Ist es noch ein bisschen intensiver?
Okay, also jetzt im Nachhinein quasi ist das...
Ja, ich hätte es nicht so erwartet. Ich bin nicht so der Social-Media-Typ. Für mich ist das jetzt nicht so ein Ding in meinem Leben.
Ja.
Jetzt wird mir bewusst, was Social-Media überhaupt auslösen kann. Auf eine Beziehung gesehen.
Ja, also du hast zu viel geliked, jetzt musst du weniger liken. So, habe ich es richtig verstanden.
Ja, aber meine Likes haben jetzt nicht den Grund gehabt, um mein Interesse an dieser Frau zu bekommen. Sondern einfach, weil es eine Kollegin ist oder auch Männer, wo ich sage, hey, cool, gib dir Props, hast du mir ein Like von mir. Ja. Ohne Hintergedanken. Aber gewisse Leute sehen das anders.
Okay.
Habe ich herausgefunden.
Und jetzt habt ihr euch aber wieder gefunden da diesbezüglich, oder ist das noch so ein bisschen...
Ja, wir haben uns gefunden, ich habe aufgehört zu liken. Ob das eine langfristige Lösung ist, glaube ich nicht. Aber das ist mal von meiner Seite aus etwas, wo ich sage, hey...
Das ist mal der Friedensstil.
Genau, ist mal der Friedensstil von mir aus. Ich sage, hey, ich komme dir entgegen. Und die Likes sind mir nicht wichtig, darum hör mal auf damit.
Okay, gut. Wie hast du es mit Eifersucht im Gegenzug?
Ich bin, wenn ich der Frau vertraue, bin ich nicht eifersüchtig. Mm. Auch auf Social Media, wenn ich da sehe, dass sie ihre Typen schreiben oder dass sie Likes bekommt. Mm. Oder so ein Feuer-Emoji auf dem Foto. Da denke ich mir gar nicht dabei.
Ja, sie sieht es ein bisschen anders, aber ja.
Ja, ja, nicht alle sind gleich in Meinungen vor allem.
Mm-hmm. Wir sind auf jeden Fall gespannt, für wer du dich entschieden hast, von wem wir da jetzt überhaupt reden. Diese Abenteuer kann man jeden Montagabend auf 3plus sehen. Mega schön, bist du da gewesen.
Ja, schön, dass ich da sein konnte. Danke für die Einladung.
Danke
Spass dir. Gemacht.
Für noch mehr Geschichten aus dem Leben abonniert uns und empfehlt uns euren Freundinnen und Freunden. Und wenn ihr euch einen bestimmten Gast wünscht, dann schreibt uns auf podcast@schweizer-illustrierte.ch.